Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Herr Dr. Reinhardt, ja. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Hier noch herzlichen mit Dank. Wahlgewusel im Hintergrund in der Messehalle. Ja. Der Wahlsieg war ja denkbar knapp.
Der war denkbar knapp, aber das bin ich gewöhnt. Ich habe auch vor 4 Jahren nur sehr knapp gewonnen.
Das heißt, der Sieg bleibt hängen, nicht die Knappheit.
Für mich bleibt auf jeden Fall der Sieg hängen. Da sehe ich es ein bisschen wie Konrad Adenauer, das Ergebnis zählt.
Sie sind von Haus aus Hausarzt.
Ich bin Hausarzt, ich bin auch noch aus Hausarzt.
Und Sie sind genau noch oft in der Praxis, richtig?
Ja, oft nicht. Ich bin jede Woche in der Praxis, immer montags. Das ist so mein Rhythmus. Und dann fahre ich dienstags meistens nach Berlin, wo die Geschäftsstelle der Bundesärztekammer ist. Aber montags bin ich in der hausärztlichen Praxis und es gibt Patienten, die warten darauf, dass ich komme. Das sind natürlich keine Menschen, die hochakute Geschichten haben. Die haben eine chronische Erkrankung oder andere Dinge, die warten können und dann sind die am Montag bei mir.
Wie nehmen Sie denn wahr aus dem Praxisalltag? Wo drückt der Schuh?
Also der Schuh drückt sicherlich daran, dass die Verdichtung unseres Tuns auch in den Praxen, in den Kliniken allemal, aber auch in den Praxen zugenommen hat. Dass wir heute pro Zeiteinheit deutlich mehr Menschen behandeln müssen, als das vielleicht noch vor Jahren der Fall war. Dass wir Menschen haben, die kränker sind, Menschen haben mit viel mehr Begleitproblemen, die psychosozialer oder sozialer Natur sind, die allein stehen, sich nicht selbst versorgen können, wo pflegerische Aspekte eine größere Rolle spielen. Also das ist komplexer geworden, definitiv und intensiver. Und das ist auch grenzwertig und gelegentlich tatsächlich kaum noch zu leisten. Die Infekte des letzten Dezembers zum Beispiel war exorbitant und enorm. Ja. Und insofern, glaube ich, brauchen wir ein System, in dem wir uns mehr unterstützen lassen können durch entsprechend weiterqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das muss auch finanziert werden.
Sie haben in Ihrer Wahlrede einen Punkt der vermeintlichen oder vermeintlich als Entlastung verkauften Eben-Nicht-Hilfe angesprochen, die Gesundheitskioske.
Ja.
Warum können die eben nicht helfen?
Die können bei den Fragestellungen, die ich eben aufgeworfen habe, durchaus helfen. Da, wo es sich um soziale Brennpunkte handelt, da, wo eben der Aspekt der Sozialarbeit höher ist als der der gesundheitlichen Versorgung. Oder wo die Sozialarbeit dafür sorgt, dass die gesundheitliche Versorgung an der richtigen Stelle stattfindet. Also in Regionen, wo viele Migranten leben, die häufig ja auch noch sprachlich integriert werden müssen, was eine Zeit in Anspruch nimmt und nicht immer und überall gut gelingt. Wo auch Communities von Migranten einfach unter sich bleiben, wo gar keine Kenntnisse über den Zugang und die sozusagen auch die Angebote des deutschen Gesundheitswesens existieren. Also überall da, wo das überwiegende Schwerpunkt ist, der Fall ist, da können solche Kioske hilfreich sein. Und darum ist ja auch der ursprüngliche Kiosk aufgestellt worden in Hamburg von niedersten Ärzten, übrigens von einem Arztnetz, was gesagt hat, das müssen wir irgendwie anders abarbeiten, ja, als in den einzelnen Praxen. Aber das sind nicht 1000 über ganz Deutschland, das ist Unsinn. Ja? Und die würden dann, wenn die überall existieren und sie sind dann plötzlich ein Konkurrenzprodukt zu bestehenden, existierenden hausärztlichen oder haus- und fachärztlichen Versorgung, die funktioniert, dann wird es an der Stelle Leute geben, die gehen erstmal in den Kiosk. Dann gehen Sie zu einem Hausarzt. Dann gehen Sie, ohne mit dem Hausarzt gesprochen, zu irgendeinem Facharzt, von dem Sie glauben, der wäre für Sie der Richtige. Dann gehen Sie wieder zurück zum Kiosk. Also dieses Gewusel, dieses relative unqualifizierte und auch ungeregelte oder unorganisierte Inanspruchnahme des Gesundheitswesens wird dadurch noch nicht besser. Jedenfalls nicht in meiner Vorstellung. Ja? Und die müssen ja auch die Erfahrung, die sie mit den Leuten haben, dann an irgendeiner Schnittstelle miteinander übergeben. Ja? Also es verkomplexiert den Prozess und ich hielt es für sehr viel klüger und angemessener, wenn man uns eben wirtschaftlich so ausstattete, dass wir Personal, was diese Aufgaben machen kann, zum Beispiel im Praxisnetz einstellen, dass 3-4 Hausarztpraxen eines Sprengels eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter haben, der sich um solche Fragestellungen kümmert, der so koordinierend tätig ist, ja, und diese sozialen und psychosozialen Dinge mitregelt.
Wenn Sie vielleicht jetzt mal die nächsten 4 Jahre blicken, was sind Ihre, ich sag mal, 3 zentralen Ziele für die Hausärztinnen und Hausärzte?
Das ist jetzt eine spontan sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, die zentralen Ziele sind die weitere Verbesserung der Akzeptanz. Die wird ja ein bisschen besser. Der hausärztliche Tätigkeit, das Interesse für den wirtschaftlich selbstständigen niedersachsen Hausarzt weiter noch wieder zu entfachen. Es ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Wir haben ja Abschlüsse auch der Weiterbildung in den meisten Landesärztekammern. Aber das weiter zu befördern, klar zu machen, dass auch für die Kolleginnen das eine Tätigkeit ist, gerade auch in der Mehrfach- oder Gemeinschaftspraxis, wo man sich super selbstständig organisieren kann und auf niemanden hören muss, wenn man seine Arbeitszeiten einstellt und das wirklich selbstgestaltet wahrnehmen kann. Diesen Aspekt herauszuarbeiten, glaube ich, ist eine wichtige Sache. Das zweite wichtige ist schon, dass, glaube ich, die Rolle eben des Hausarztes im komplexen Gesundheitssystem und der Erkenntnis, dass das helfen kann, die komplexen Strukturen passgenau in Anspruch zu nehmen und nicht Ressourcen zu vergeuden in einer Zeit, in der wir über Fachkräftemangel und auch ärztliche Demografie reden, bei der wir einen Alterungsprozess auch im Berufsstand feststellen. Also diesen Aspekt der Haushaltspraxis intensiver noch darzustellen, auch der Politik klarzumachen, dass wir vielleicht doch auch Regelungen brauchen, die das befördern, ja, ist der nächste Punkt. Das sind für mich so die, und dann eben auch der Ausbau der Praxisassistentin oder nicht erste Praxisassistentin wie der Vera oder Eva oder anderen, die es aller Orten gibt.
Letzte Frage. Sie haben in den vergangenen 4 Jahren mit dem Thema Kommerzialisierung ein Bedeutendes auf die Agenda gehoben. Auch der Kampf gegen IMVZ zählt da ja runter, der auch für den Deutschen Hausärzteverband sehr wichtig ist. Welche Schritte müssen da jetzt konkret folgen?
Da brauchen wir tatsächlich jetzt gesetzgeberische Maßnahmen, die ja vom Minister angekündigt sind. Die sollen ja im Sommer kommen, wo es zum Beispiel darum geht, dass man die räumliche Ausdehnung begrenzt auf einen KV-Bezirk, dass man den prozentualen Marktanteil, in Anführungszeichen, von IMVZ in einer bestimmten Fachrichtung einschränkt und sagt, es darf nicht mehr als 20% sein, einfach um Kartell- und Monopolbildung entgegenzuwirken und Patienten die Chance zu geben, tatsächlich zu wählen zwischen 2 verschiedenen Anbietern von Leistungen. Da geht es um die Transparenz, um die Ankündigungs sozusagen Verpflichtung im Zusammenhang mit fremdem Kapitalgebern und branchenfremden Investitionen. Und dann auch vielleicht die Tatsache, dass man dann auch vielleicht mal qualifiziert darüber nachdenken kann und nachschauen kann, ob das Leistungsgeschehen denn wirklich auch anders ist. Das wissen wir jetzt im Moment ja gar nicht, weil wir gar nicht wissen, wer wird sich dahinter. Und wir können also deshalb gar nicht Vergleiche tatsächlich anstellen zwischen einem IMVZ und einem Arzt getragen.
Aber Sie sind zuversichtlich, dass Lauterbach seine Ankündigung, dass im Versorgungsgesetz 1 oder 2...
Ja, ursprünglich war es für 2 geplant. Er ist jetzt um 1, glaube ich, vorgesprungen, weil ich die Forderung gestellt habe, es soll noch vor dem Sommer kommen. Vielleicht wollte er das so ein bisschen abräumen und darauf hinweisen, ja, könnte auch passieren, dass er zumindest Bereitschaft dazu hat. Ob die das schaffen, weiß ich nicht.
Aber er hat das Thema auf der Agenda.
Das Thema hat er auf der Agenda, bin ich ziemlich sicher, ja.